Ja, ich freue mich, dass wir heute zum zweiten Abend unserer Sommerbibelschule wieder in so einem vollen Kreis hier zusammenkommen können. Und was wünscht man sich als Pfarrer mehr als Hunger nach Gottes Wort, dass sich eine Gemeinde für Gottes Wort interessiert, dass sie sich damit beschäftigen will und sich auch auf so ein Thema wie den Hebräerbrief einlässt, was vielleicht erstmal so ein bisschen staubtrocken klingt. Aber ich hoffe, dass wir da ganz viel Christus drin entdecken, dass wir da ganz viel von unserem Glauben wiederfinden, dass wir Bilder unseres Glaubens darin wiederfinden und dass uns das ganz praktisch in unserem Glauben auch weiterbringt. Wurde gerade gesagt, wir sind letzte Woche sehr wenig direkt in den Text hineingegangen. Das wird heute ein bisschen anders sein. In Christus nur das Beste. Der Hebräerbrief ergibt uns 7 Einrichtungen vor, wo er sagt, die sind besser als diese Einrichtungen vorher im Alten Bund gewesen sind. Wieder zum Verfahren, ihr müsst nichts groß aufschreiben, ich nehme das Ganze wieder auf, deswegen habe ich auch eben hier noch so ein bisschen an meinem Handy rumgefummelt, damit das Diktiergerät funktioniert. Die Folien, die ich gemacht habe, werde ich Armin wieder bitten, dass er sie ins Gottesdienstportal mit reinstellt. Nur sage ich vorweg, ich möchte euch heute so ein paar Bilder zeigen, wo Szenen aus dem Alten Testament dargestellt sind. Da weiß ich nicht, wie das mit den Rechten ist. Deswegen werde ich diese Bilder, die habe ich in der PDF-Version fürs Internet rausgenommen. Da gibt es dann nur meine Folien, dass es da keine Probleme gibt. Wenn noch mal einer so ein Bild sehen möchte, kann er mich ansprechen. Da kann ich ihm gerne den Link schicken, wo ich die Bilder im Internet gefunden habe. Ja, der Hebräerbrief. In Christus nur das Beste. 7 Einrichtungen gibt uns der Hebräerbrief vor, wo er sagt, das ist besser, als es im Alten Testament, im Alten Bund gewesen ist. Und da ist so etwa das Programm für meinen Vortrag für den heutigen Abend. Erstmal wollen wir uns überlegen, gut und besser, was bedeutet das denn eigentlich? Und dann wollen wir sehr genau in die Textarbeit einsteigen, wollen uns mal anschauen, was der Hebräerbrief sagt, was alles besser ist in Christus. Der bessere Bund, die bessere Verheißung, das bessere Habe, die bessere Hoffnung, das bessere Opfer, das bessere Vaterland und die bessere Auferstehung. Nächste Woche und übernächste Woche wird Johannes Schürer nochmal in Mahnungen des Hebräerbriefs reinschauen. Und da hat er mir, das sage ich jetzt schon vorweg, auch eine kleine Hausaufgabe für euch mitgegeben. So ein paar Zeilen, die ihr gelesen haben solltet, die habe ich für alle kopiert. Die stehen bei den Fragen für die Kleingruppen mit dabei. Also da könnt ihr sicher sein, da werden wir auch nochmal sehr intensiv in den Text einsteigen und uns diesen Text betrachten. Ich hatte diesen Vers aus Augustinus vom Gottesstaat letzte Woche schon vorgelesen gehabt. Man sieht, wie im alten Bund der neue vorgeschattet ist, denn der alte Bund ist nichts anderes als die Verhüllung des neuen und der neue Bund nichts anderes als die Enthüllung des alten Bundes. Das setzt natürlich voraus, wenn wir verstehen wollen, was im neuen Bund besser ist, müssen wir natürlich auch eine Grundkenntnis des Alten Bundes haben. So Überlegungen wie das Alte Testament aus der Bibel rauszustreichen, das funktioniert nicht. Denn dieses Alte Testament ist Glaubensurkunde für uns, war Glaubensurkunde für Jesus Christus. Und was wir im Neuen Testament erleben, was wir mit Jesus Christus erleben, das ist alles bereits im Alten Testament vorausgesagt worden. Ihr wisst, wir machen gerade den Al-Masira-Kurs, der Menschen ansprechen soll, die aus einem muslimischen Glaubenshintergrund kommen. Und in den ersten Videos, die wir uns da angeschaut haben, war ich ganz fasziniert davon, wie dieser Kurs arbeitet, wie tief diese Voraussagen im Alten Testament vorhanden sind. Bei Adam und Eva, der Verheißung des Nachkommens, der Schlange den Kopf zertreten wird beispielsweise. Oder Abraham, der seinen Sohn Isaak opfert, Gott wird sich ein Lamm erwählen. Das habe ich noch nie so bewusst gehört. Aber ihr merkt, da steckt Christus drin. Da wird auf Christus vorbereitet. Da ist etwas vorhanden, was verhüllt ist, was man noch nicht verstehen kann, aber was wir verstehen können, da wir von Christus her draufschauen, wenn wir Christus sozusagen als Schlüssel nehmen, der uns das Alte Testament aufschließt. Im alten Bund ist der neue verhüllt, enthalten gewesen und im neuen Bund wird der alte Bund enthüllt. Wir werden das später sehen, wenn wir das Opfer betrachten, die Stiftshütte. Da ist etwas in materiellen Dingen dargestellt, was eigentlich ein himmlisches Geschehen ist. Etwas, was uns enthüllt wird, wenn wir das Kreuz betrachten, wenn wir das Opfer unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha betrachten. Es gab einen alten Bund, und ich möchte nochmal ganz deutlich betonen, diesen alten Bund, den gibt es noch heute. Die Juden sind das Volk dieses alten Bundes und Gott hat diesen Bund nicht gebrochen. Gott kann nie seinen Bund brechen, wenn er zu seinen Verheißungen steht. Und auch die, die an Israel ergangen sind, dieser Bund hat bis heute Bestand. Und es gibt einen neuen Bund und ganz besonders greifbar wird das in der Feier des heiligen Abendmahls. Als Jesus beim Abendmahl den Kelch nimmt und dann die Worte sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ich würde mich selbst als Lutherich bezeichnen. Luther übersetzte dieses Wort Bund mit Testament. Das ist so ein Punkt, wo ich nicht mitgehe. Ich finde, die Übertragung der neue Bund in meinem Blut ist viel besser als das neue Testament in meinem Blut, wenn uns das auf was verweist. Da war ein Bund vorhanden und der neue Bund ist eingesetzt. Die Erlösung durch das Blut Jesu setzt den neuen Bund in Kraft. Als Gläubige leben wir jetzt in diesem neuen Bund. Im Hebräerbrief geht es in weiten Teilen um die Gegenüberstellung von alten und neuem Bund. Und es ist wichtig, dass wir diese Bilder des alten Bundes kennen, um einfach zu verstehen, was der Autor des Hebräerbriefs damit sagen möchte. Die Schlussfolgerung, der neue Bund, er ist der bessere Bund. Dass es einen neuen Bund geben wird, dass es etwas Neues geben wird, ist im Prinzip schon in vielen Prophetenworten angekündigt worden. Ich habe hier nur als kleines Beispiel, da kann man viel mehr finden im Alten Testament, ein Wort aus dem Buch des Propheten Hesekiel gewählt. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischeres Herz geben. Schon da haben wir die Prophezeiung, es wird etwas kommen, was eigentlich besser ist als das, was schon vorhanden war. Die Briefempfänger im Hebräerbrief, die sollen lernen, dass das, was Gott in Christus Jesus gebracht hat, unvergleichlich höher und besser ist als alles, was durch Mose eingeführt wurde. Obwohl alles aus dem Glauben beruht und mit gegenwärtigen Leiden und Verfolgung verbunden ist für die Empfänger des Briefes damals, werden die Glaubenden doch zu weit besseren Dingen gebracht. Sie hatten die bessere Verheißung, die bessere Hoffnung und Vorrechte auf diejenigen, die der Stiftshütte dienen, kein Anrecht haben. Und dabei ist der Hebräerbrief ja fast so wie vier Wände, wie ein Gebäude. In der Mitte ist Jesus Christus. Jesus Christus, die Herrlichkeit der Person des Jesus Christus. Das ist das zentrale Thema des Hebräerbriefs, wo alles darauf hinauslaufen soll. Gott hat seine ganze Herrlichkeit als Jesus Christus gezeigt. Die Menschen konnten es sehen, konnten es anschauen. Wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes zu Beginn seines Evangeliums. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Und dann erleben wir im Hebräerbrief auch, dass das alttestamentliche Gesetz, also die über 600 Gebote, die uns die Tora liefert, dem Glauben gegenübergestellt wird. Sehr schnell, ich als Lutheraner denke an Gesetz und Evangelium und der Hebräerbrief sagt, durch den Glauben haben wir einen ganz unmittelbaren Zugang zu Gott. Und das bedeutet, er benutzt Lieblingsbegriffe wie besser, vorzüglicher, vollkommen und ewig. Sieben für die Ewigkeit, damit wird sich Volker Lotz noch beschäftigen, dann in drei Wochen. Ich möchte es diesmal so ein bisschen interaktiv machen mit euch. Ich möchte euch gern Bilder aus dem Alten Testament zeigen und euch einfach mal so bitten, dass ihr die Szene, die ihr da seht, einfach mal zuordnet, welche alttestamentliche Geschichte auf diesen Bildern, die ich rausgesucht habe, dargestellt ist. Fangen wir mal an. Der bessere Bund. Der mag der mal, ach, jetzt rede ich fast schon so wie in der Schule. Was sehen wir denn da auf dem Bild? Also erstmal die Sehne ganz richtig erkannt. Das ist die Noah-Sehne am Ende der Sintflut. Was gibt's noch auf dem Bild zu entdecken? Für was steht denn der Regenbogen? Ihr kennt euch ja alle in der Bibel super aus. Es steht für einen Bund, es ist die Zusage Gottes. Wir sagen, das ist auch wie ein Kriegsbogen, der nicht mehr nach unten zeigt, sondern der nach oben gestreckt ist. Also der Zorn geht nicht mehr auf die Erde runter. Das ist hier in diesem Teil genau der Bund. Was sehen wir denn, was hier passiert? Genau, zu diesem Bundesschluss, da gehört im Alten Testament auch die Darbringung eines Opfers. Die Darbringung eines Opfertieres. In der Sintflutgeschichte lesen wir dann, wie Noah von den reinen Tieren Gott ein Opfer darbringt. Und Gott sagt, ich finde, das ist immer fast schon so ein bisschen deprimierend, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Also ich finde, das klingt so ein bisschen, da kann man eigentlich gar nichts dran reparieren an diesen bösen Herzen. Aber dann macht er dieses Versprechen, dass er die Erde nicht mehr schlagen wird, wie er sie mit der Sintflut geschlagen hat. Und als Zeichen für diesen Bund setzt er den Regenbogen in die Wolken, dass die Menschen, wenn sie ihn sehen, sich daran erinnern können, dass es keine neue Sintflut mehr geben wird. Im Hebräerbrief heißt es, so ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Wenn wir einen Blick in das Alte Testament werfen, da merken wir, es gibt mehr als einen Bundesschluss. Das fängt ganz am Anfang an mit Noach oder mit Noah, kommt auf die Übersetzung an, den Bund mit allen Lebewesen, diesen Bund, dass die Schöpfung bewahrt bleiben soll, dass es keine Sintflut mehr geben soll. Und dieser Gedanke des Bundes, der setzt sich weiter fort mit Abraham, und seinen Nachkommen wird dieser Bund begründet, hier im Zusammenhang mit der Landverheißung. Sie sollen in das gelobte Land kommen, das Land der Verheißung. Dieser Bund ersetzt sich unmittelbar fort am Sinai, als Mose die 10 Gebote empfängt. Die 10 Gebote sind sozusagen in diesem Zusammenhang die Bundesurkunde dieses Bundes. Die Urkunde, wo die Vereinbarungen drinstehen, an die sich die Menschen halten sollen, die in diesen Bund mit hineingenommen werden. Und ganz wichtig, das Zeichen dieses Bundes ist die Beschneidung. Für die Juden ein Identitätsmerkmal bis auf den heutigen Tag. Männer werden beschnitten am 7. Tag nach ihrer Geburt. Und auch Jesus ist am 7. Tag nach seiner Geburt beschnitten worden. Der 1. Januar, das finde ich ganz interessant, in manchen alten liturgischen Kalendern steht er als Tag der Beschneidung und Namensgebung Jesu drin. Und ich finde es schön, wenn man dieses Fest aber so bewusst feiern würde. Am 1. Januar erinnern wir uns daran, dass Jesus beschnitten wurde, dass er also in den Bund Israels mit hineingenommen wurde, dass die Eltern mit ihm das getan haben, was das Gesetz des Mose gefordert hat. Das Alte Testament nimmt schon die Verheißung eines neuen Bundes auf. Ihr kennt sicher die berühmten Worte aus dem Buch des Propheten Jeremia, dass er am Ende einen neuen Bund schließen wird, der anders sein wird, als der alte Bund es war. Der beruht auf Gnade, der auf dem Glauben, dem Vertrauen beruht, der auf der Beziehung sozusagen beruht und der nicht mehr an das Gesetz gebunden ist, nicht mehr an die über 600 Vorschriften, die die Tora auferlegt, die das Volk Israel halten muss, bis auf den heutigen Tag. Also ein Stück weit auch der Bund einer Befreiung, in Christus befreit sein. Was nicht heißt, ich darf jetzt auf einmal alles tun, darf mich hier wie die Axt im Wald benehmen, sondern es ist die Freiheit, auch Dinge nicht tun zu müssen. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, heißt es in Paulusbriefen. Jesus, der Bürger eines neuen, eines besseren Bundes. Die bessere Verheißung. Wieder eure Ideen, was ist hier gezeigt? Abraham, gut. Und welche Sehne aus dem Alten Testament?
Die Sterne.
Genau.
deine Nachkommen werden.
Ganz genau, da sitzt der Abraham da, betrachtet den Sternenhimmel und kriegt das Wort von Gott zugesagt. Oder hieß damals noch Abram eigentlich, war noch vor der Namensänderung. Schau dir den Himmel an, schau dir die Sterne an. Kein Mensch kann diese Sterne zählen. Und genauso zahlreich werden deine Nachkommen sein. Nun war natürlich das Problem, der Abraham war schon im gewissen Alter gewesen. Also, und seine Frau Sarah war auch nicht mehr die jüngste Sarai eigentlich noch zu der Zeit. Und dann gesagt zu bekommen, ja, du alter Mann, du wirst so viele Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel. Ja, ist schon eine ganz enorme Verheißung, die da an ihn ergeht. Wie er, Jesus, auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Jetzt sagt der Hebräerbrief, die Verheißungen, die damals an Abraham, an die Erzväter, die Erzeltern ergangen ist, die war gut gewesen. Aber er kann noch eins oben draufsetzen. Jesus ist der Mittler eines besseren Bundes und er vermittelt uns auch bessere Verheißungen. Als Väterverheißung, da gelten der alttestamentlichen Wissenschaft die Zusage von drei Punkten. Nachkommenschaft, Landbesitz und Segen. In der Jakobsüberlieferung wird dann das Motiv des göttlichen Beistands dem hinzugefügt. Es gibt auch eine Verheißung an David, wo gesagt wird, ja, einer aus deinem Stamm, lieber David, der wird mal auf dem Thron sitzen und dort in Ewigkeit herrschen. Jetzt sagt der Hebräerbrief, all diese Verheißungen, die sind in Christus überboten. Christus ist der, der uns die wahre Verheißung macht, nämlich, dass wir zurückkehren können, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit dem Gott Israels leben können, dass sozusagen dieser Schaden, der im Sündenfall im Paradies geschehen ist, dass der geheilt ist, dass der durch das Kreuzesopfer überwunden ist, dass der Baum des Lebens im Paradies für uns wieder offen steht, wir von diesem Baum essen dürfen. Ich finde das manchmal auf Darstellungen auch ganz wunderbar dargestellt, wenn an dem Baum des Lebens eine Hostie dran baumelt und soll sagen, ja, Christus, das ist selber die Frucht des Lebens. Von diesem Baum des Lebens dürfen wir als Christen essen, dürfen den Schaden heilen lassen, der mit Adam, mit Eva über die Menschheit gekommen ist. Das ist die bessere Verheißung. Die toppt das, was an Abraham, was an die anderen ergangen ist. Oder findet seine Erfüllung darin. Wir dürfen einer besseren Verheißung trauen, als das damals der Fall war. Das bessere Habe, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, jetzt darauf zu kommen. Wer das sein könnte? Ja. Nicht ganz, David? Salomo. Salomo, sehr gut. Und was sieht man noch so auf dem Bild?
Das Baby.
Ja? Hier unten? Mhm. Was könnte man denn hier vielleicht noch sehen?
Das Urteil, wer die Mutter ist.
Bitte?
Das ist das Urteil, wer die Mutter des Kindes ist.
Sehr gut, ja. Aber eben so ein bisschen mal ins Detail. Schau doch die Darstellung hier. Ich finde, die sehen von der Haut so ein bisschen dunkler aus. Auf was könnten das hinweisen? Auf welche Begegnung denn? Sehr gut, ja. Das ist ja abgebildet und dann natürlich hier, was um den Thron Salomos herum. Ja, ein wahnsinnig großer Reichtum, ganz genau. Also Salomo, auch als der König, der ja später den Tempel errichten lassen wird, wo die Bundeslade dann eine endgültige Heimat drin findet. Ich finde den Gedanken immer so schön, Stiftshütte, wenn wir gleich auch nochmal drauf kommen. Aber Gott hat lange Zeit unter seinem Volk, man kann sagen, gezeltet, bevor er dann ein festes Zuhause im Tempel bekommen hat. Dann später der Herodianische Tempel, ein riesiges Bauwerk, Jeder, der schon mal in Jerusalem an der Klagemauer stand und da nur diese Stützmauer des Tempels gesehen hat, da hat so ein bisschen eine Ahnung davon, wie das den Menschen damals gegangen sein muss, als sie da hochgeschaut haben und diesen riesengroßen Tempel erblickt haben. Also Salomo so ein bisschen der Inbegriff, der König, der großen Reichtum hat, der ist natürlich auch ziemlich wild mit den Frauen getrieben hat, das wissen wir auch. Der hatte viele, viele Haupt- und Nebenfrauen. Das lässt ihn nicht immer nur so als guter König erscheinen, weil er natürlich das Problem hatte, mit diesen Frauen hat er sich auch fremde Götzen an seinen Hof geholt. Was für Gott auch ein Grund war, dass es am Ende zur Reichsteilung kommen wird. Der Hebräerbrief sagt, denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten, und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe habt. Reichtum, der vergeht. Schätze, die werden von Motten zerfressen. Das bleibende Habe im Vertrauen auf Jesus Christus, die Beziehung mit Gott, die bleibt bestehen, die kann nicht geraubt werden. Auch der prachtvolle Tempel Salomos wurde zerstört, kein Stein mehr ist auf dem anderen geblieben. Der zweite Tempel, 70 nach Christus, von den Römern in Schutt und Asche gelegt. Aber der Hebräerbrief weiß, ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Ihr habt das sogar in Kauf genommen als Christinnen und Christen, dass man euch die Güter, die weltlichen Güter weggenommen hat, dass man euch enteignet habt. Nur aus dem Grund, dass ihr wisst, ihr habt ein besseres Habe, ihr habt ein bleibendes Habe, das man euch nicht einfach so wegnehmen kann. Diese Hoffnung möchte uns der Hebräerbrief machen und mir sind dabei zwei neutestamentliche Worte eingefallen, die da im Zusammenhang stehen. Einmal, sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, wo Motten und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Vielleicht eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen sollten. Wo ist denn unser Herz? Wo ist denn unser Schatz? An was hängen wir denn unser Herz? Und dann weiß Paulus im Brief an die Kolosser, in Christus, in Jesus Christus, da liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Christus, das ist das bessere Habe. Wer Christus hat, der hat ein ewiges Habe. Der hat, wie wir es gesungen haben, wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil, der hat den besten Teil erwählt. Sein Gut und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt. Diese Ikone ist ganz bekannt. Weiß einer, welche Szene da dargestellt sein könnte? Also es wird immer gerne auf Dreieinigkeit gedeutet im Alten Testament, aber das ist eine andere Geschichte. Bitte?
Da kam Gott zu Abraham und hat ihm verkündet, du wirst einen Sohn in einer Leib.
Super, Horst, genau. Ist die Geschichte, wo der Abraham noch älter geworden sitzt da und da kommen drei Engel, drei Boten Gottes zu Besuch. Und wer mit dem Bibelmuseum neulich gewesen ist, der weiß, diese Zelte, die hatten in der Mitte so eine Trennwand, die man runterlassen konnte. Die eine Seite war die Männerseite, die andere Seite war die Frauenseite. Hatte etwas mit der orientalischen Gastfreundschaft zu tun, dass ein Gast sich immer das fordern konnte bei seinem Gastgeber und er eigentlich aus Höflichkeit das geben musste, selbst wenn es eine Tochter oder eine Frau gewesen ist. Deswegen hat man diese Wand runtergelassen, dass die Gäste das überhaupt nicht gesehen haben. Erzählt die Bibel, dass der Abraham auf der einen Seite gesessen hat, hatte da diese drei Engel, diese drei Boten Gottes zu Besuch und die haben ihm gesagt, ja, wart jetzt noch mal ein Jahr und dann wird endlich der Sohn der Verheißung kommen. Die Sarah, die war auf der anderen Seite des Zeltes. Was hat sie gemacht, als sie das gehört hat? Ja. Genau, die hat erst mal gelacht. Die hat das gar nicht mehr so richtig geglaubt. So ich als alte Frau, ja zack, hat gelacht, kommt der Name Isaak her, weil die Sarah darüber gelacht hat, als sie diese Verheißung bekommen hat. Denn es wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz brachte nichts zur Vollendung und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Nochmal dieser Priester Melchisedek, diese mehr mysteriöse Gestalt, die so dreimal insgesamt in der Bibel auftaucht. Erster Buch Mose, Psalm 110 und dann im Hebräerbrief. Er trug Abraham Brot und Wein entgegen und Abraham erkannte dieses Priestertum von Melchisedek an. Und so wird der Hebräerbrief argumentieren, weil dieses Priestertum von Melchisedek, das ist kein geerbtes Priestertum wie das bei Aaron, weil das älter ist, ist es das bessere Priestertum. Ist so ein Gedanke im Judentum, das ältere ist das bessere. Das Priestertum Melchisedek steht also über dem Priestertum Aarons, was ja erst eingesetzt wurde. Wann? Ganz genau, erst nach dem Auszug aus Ägypten, dann so kurz vor der Errichtung der Stiftshütte sozusagen. Die bessere Hoffnung wird uns geschenkt. Auf was hoffen wir denn als Christen? Die bessere Auferstehung, da werden wir gleich noch was zu hören, ja? Hoffnung bedeutet, auf etwas zu warten, was noch nicht geschehen ist, aber in Gottes Wort ausdrücklich verheißen ist. Gesegnet ist der Mann, dessen Vertrauen der Herr ist. Selbst wenn Schwierigkeiten auftreten, wird er trotzdem Früchte tragen. In Bezug auf die Hoffnung des Christen gibt es keine Unklarheiten. Sie ist ein sicherer und fester Anker der Seele, weil der Herr selber die Hoffnung ist und Christus in ihm die Hoffnung der Herrlichkeit. Das gesegnete Teil der Hoffnung des Christen, das ist das Kommen des Herrn und nicht der Tod. Das bedeutet, wir leben nicht auf den Untergang zu. Wir brauchen nicht so leben, sodass wir alles Mögliche hier in unser Leben noch reinpacken müssen, nach dem Motto, lasst uns feiern, fröhlich sein, morgen ist es vorbei. Wir leben auf was Größeres zu, wir leben auf Christus zu, das ist unsere Hoffnung, dem geben wir unsere Hoffnung. Er selber ist diese Hoffnung, dass er uns entgegenkommt und wir ihm entgegengehen. Und so bedeutet auch älter werden, nicht ein Entgegengehen auf das Sterben, sondern ein Christus immer näher kommen. Christus kommt uns entgegen, der hat für uns bezahlt. Deswegen ist Christus die Hoffnung, da dürfen wir unsere ganze Hoffnung reinsetzen. Und diese Hoffnung ist viel besser als die, die damals Abraham hatte, als Sarah sie hatte, dass sie im hohen Alter noch ein Kind bekommen würden. Es ist die bessere Hoffnung, in der wir als Christinnen und Christen leben dürfen. Das bessere Opfer. Was sehen wir denn hier? Aus welcher Sehne könnten das sein? Wisst ihr bestimmt. Sehr gut, das ist die Stiftshütte, Richel. Wer weiß denn, was die Stiftshütte ist? Genau. Mose bekommt einen haargenauen Auftrag, diese Stiftshütte zu errichten. Und man kann in der Bibel ganz genau nachlesen, wie diese Stiftshütte errichtet sein soll. Die ganzen Maße, alles ist vorgegeben und vor allem diente diese Stiftshütte für eins, da sollte etwas untergebracht werden. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Die Lade des Bundes, also die Lade, in der die Tafeln mit den 10 Geboten lagen, wo ein bisschen Manna drin lag, dafür wurde diese Stiftshütte errichtet. Sie war sozusagen der Vorgängerbau des Tempels gewesen. Draußen wurden Rauch, Brandopfer dargebracht. Hier befand sich ein Becken zur Reinigung der Priester, bevor sie die Stiftshütte betreten haben. Und auch innen der Raum, der war zweigeteilt in ein Heiligstes und ein Allerheiligstes. Im Allerheiligsten, da stand die Bundeslade drin, da war ein Vorhang davor. Und da dürfte später im Tempel, der Tempel war so etwa eine Umsetzung dieser Stiftshütte ins Größere hinein, In dieses Allerheiligste dürfte nur der Hohepriester einmal im Jahr am Yom Kippur am Versöhnungstag treten, um dort die Bundeslade mit Blut zu besprengen und durch dieses Blut Entsühnung für das Volk zu erwirken. Jetzt lesen wir im Hebräerbrief: Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Isop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach: Das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Und das Zelt und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne dass Blut vergossen wird, geschieht keine Vergebung. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selber aber müssen bessere Opfer haben als jene. Der Tempel noch zur Zeit Jesu, da würden heute die Tierschützer wahnsinnig gegen protestieren, wenn dieser Tempel noch stehen würde. Das war ein Ort, wo eigentlich ohne Unterbrechung Opfer dargebracht wurden. Es gab Opfer, die für die armen Menschen geboten waren. Können wir lesen bei der Auslösung Jesu, bei der Darstellung, ein paar Turteltauben oder ein paar Tauben, das war das Opfer für arme Leute, die sich nicht mehr leisten konnten. Und dann hochgehen bis zum Ziegenbock, zum Lamm. Das wurde im Tempel geopfert. Da floss immer Blut, immer floss Blut. Ich finde das interessant, dass hier festgestellt wird, na, wo ist es, dass ohne Blut keine Vergebung geschieht. Dieses Blut, was da geopfert wurde, das Blut der Tiere. Und es war ganz wichtig bis heute im Judentum, wenn Fleisch verzehrt wird, muss es ja koscher geschlachtet sein. Also darf kein Blut mehr enthalten. Das ist der Sitz des Lebens, das Blut. Und dieses Blut konnte eine vorübergehende Sühne für das Volk erwirken. Der Priester, der es dargebracht hat, der musste erstmal für sich selber Opfer darbringen, weil da hat er eventuell auch einiges auf dem Kerbholz gehabt und bedarf auch dieser Abdeckung seiner Sünden durch das Blut. Der Hebräerbrief sagt jetzt, das Opfer von Christus am Kreuz, das Blut, das er da vergossen hat, das Blut, ja, das wir auch immer wieder empfangen, wenn wir Abendmahl feiern. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das bewirkt eine endgültige Versöhnung. Es ist vollkommen, nicht so wie das Blut der Tiere, was mal zeitweise diese Versöhnung bewirkt hat. Sondern das Opfer Christi ist reinigt endgültig und ein für alle Mal. Das Priestertum Christi setzt das aaronitische Priestertum, das Opfer Christi, die vielen Opfer unter dem Gesetz beiseite. Der unmittelbare Zugang zu Gott beseitigt den Tempel und seinen Vorhang. Der Pfad des Glaubens, des Vertrauens ersetzt das ganze System der sichtbaren Dinge. Ihr erinnert euch, als Jesus am Kreuz stirbt, am Karfreitag auf dem Hügel Golgatha, da zerreißt der Vorhang im Tempel. Ist so wunderschön, Matthäus, Bach, von oben auf bis unten mit ist dieser Vorhang zerrissen. Und es soll bedeuten, dieses Allerheiligste, also den Ort, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein dürfte, dieser Ort ist jetzt frei, er ist jetzt zugänglich, da kann jetzt jeder durch dieses Kreuz hineintreten. Das Kreuzesopfer hat diesen Vorhang zerrissen, weil Gott jetzt für alle da ist, weil sich alle jetzt Gott nahen dürfen, weil sie durch das Blut des geopferten Gottessohnes gereinigt sind, um in die allerheiligste Gegenwart Gottes treten zu dürfen. Und auch das Priestertum ist in diesem Sinne beendet. Priester mussten im Judentum diese Opfer im Tempel darbringen. Als der Tempel nicht mehr existiert hat, konnten die Priester das Opfer nicht mehr darbringen. Deswegen war diese Opfervorstellung im Judentum sehr schnell dann auch beseitigt worden. Aber Priester, der zwischen Gott und die Menschen tritt, das ist ein Begriff, der begegnet uns ja auch gelegentlich im Neuen Testament. Und ich finde das da ganz interessant. Da muss man mal genau hinschauen. Es gibt im Neuen Testament zwei Worte für Priester im Griechischen, die wir beide mit Priester übersetzen, die aber eigentlich voneinander unterschieden sind. Da gibt es einmal den Jerus. Das ist wirklich der Opferpriester. Das ist der, der das Opfer darbringt. Und das Neue Testament sagt jetzt, das ist eigentlich nur noch Jesus Christus. Sonst gibt es keinen anderen Priester mehr. Der hat durch sein Opfer, wo er sich selber dargebracht, den Zugang zu Gott freigemacht. Da braucht kein anderer Priester mehr vermitteln zwischen Menschen und Gottheit. Andererseits gibt es im Neuen Testament das Wort Presbyteros. Man merkt, da kommt unser eigentliches deutsche Wort Priester her, Presbyteros, was eigentlich den Ältesten meint. Manchen Gemeinden gibt es diese Ältestenstruktur als Leitungsgremium der Gemeinde. Das geht mehr in diese Richtung. Den Jerus, den brauchen wir nicht mehr. Wenn Petrus sagt, ihr seid alle Jerus, ja, sagt er, ihr gehört alle zum geistigen Priestertum mit dazu, könnt Gott geistige Opfer darbringen. Und dann sagt der Jakobus, wenn einer unter euch leide, dann rufe er einen Priester, einen Presbyteros der Gemeinde. Da ist nicht der Mittler gemeint, sondern da ist der von der Gemeinde Beauftragte gemeint. Dorthin geht, Evangelium verkündet und die Salbung spendet. Jedenfalls, der Vorhang, der ist zerrissen und der Zugang zu Gott ist frei. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefs. Das können wir in den Evangelien nachlesen. Das bessere Vaterland. Was würde das sagen, sehen wir hier? Ja, also wir sehen die Bundesrichtung. Die Wolkensäule ist im Hintergrund, ganz genau. Wo steht denn die Bundeslade drin? Sehr gut, ja. Hier ist die Landnahme durch Josua dargestellt. Man sieht hier die Kohenim, die Priester, die die Lade des Bundes durch den Jordan hindurchtragen, um dort das verheißene Land, das den Vätern verheißene Land, endlich einzunehmen. Wir wissen, das ist menschlich gesehen keine schöne Geschichte gewesen, was da passiert ist. Trotzdem ist es Gottes Wort. Da ist Gott vielleicht manchmal ganz anders, als wir uns den vorstellen. Und es ist immer gut, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, um da auch unser eigenes Bild einfach mal ändern zu lassen und durch ein biblisches Bild ersetzen zu lassen. Die Bundeslade, sie schreitet durch den Jordan hindurch. Josua und die Israeliten, die nehmen das verheißene Land ein. Nun aber streben sie zu einem besseren Land, nämlich dem himmlischen, sagt der Hebräerbrief. Und will uns damit sagen, dieses verheißene Land, dieses Land, in das Israel nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückgekehrt ist, das ist auch im Prinzip nur eine Vorandeutung für das Bessere. Wir dürfen auf das himmlische Vaterland hinzuleben, dürfen auf die Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater, hinleben. Das ist das wahre Vaterland, das ist das bessere Vaterland, das ist unsere Heimat, in der Gemeinschaft mit Gott leben zu dürfen. Und noch ein siebtes Bild habe ich euch mitgebracht.
Das ist sicher Elia, der dann ein Kind zum Leben erweckt.
Genau, sehr gut. Die bessere Auferstehung. Es ist ganz interessant, wenn man ins Alte Testament schaut, gerade in den Geschichten von Elia und Elisa, findet sich das auch. Da gibt es Totenauferweckungen. Eine sogar, wo wir vielleicht als evangelische Christen mal die Luft anhalten, da fällt ein Leichnam auf die Gebeine von Elisa und wird dadurch wieder zum Leben erweckt. Ja, also hat schon so ein bisschen was von Reliquienkult. Vielleicht ist damit sicherlich nicht gemeint, aber ist doch mal ganz interessant, wie so eine Auferweckung da stattfindet. Und auch im Neuen Testament, wenn wir über Auferweckung, Auferstehung nachdenken, da begegnen uns ja noch mehr Auferstehungsgeschichten. Kennt ihr welche? Lazarus, das ist die prominenteste. Lazarus, komm heraus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, aber wenn er stirbt und wieder lebt und glaubt dann nicht, der wird nimmer mehr sterben. Und dann gibt es noch zwei Geschichten von Auferstehung im Neuen Testament.
Die Tochter des Jairus.
Sehr gut, die Tochter des Jairus und? Irgendwie von Nein. Jetzt frage ich mal, was unterscheidet denn diese Auferweckungsgeschichten von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus?
Alle
genau. Ich habe mal eine Predigt gehört, und der Spruch ist es nicht von mir, die haben alle drei nur Urlaub vom Tod bekommen. Die haben wieder gelebt danach und die sind irgendwann wieder gestorben. Also nur ein kleiner Urlaub vom Tod, so vorübergehend mal, so ein bisschen Abstand von. Aber die Auferstehung von Jesus ist ein einschneidendes Erlebnis. Jesus ist danach verwandelt in die Herrlichkeit Gottes hinein, kann nicht mehr sterben. Einmal geopfert, kann er nicht mehr sterben. Er ist vollkommen in das Göttliche hinein verwandelt worden. Und in dem Sinn schreibt der Hebräerbrief, und er denkt daran, an diese Auferstehungsgeschichten. Ich würde sagen, sowohl die, die in den Evangelien stehen, als auch die aus dem Alten Testament. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die bessere, erlangten. Die Auferstehung Jesu und das Vertrauen in diese Auferstehung ist die bessere Form der Auferstehung. Denn es ist die Auferstehung in die Gemeinschaft mit Gott hinein. Und ich finde einfach an dieser Stelle, möchte ich einfach dieses Zeugnis von Paulus vorlesen. Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen, das ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht behaltet, und zwar dem Wortlaut entsprechend, indem ich sie euch übermittelt habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als Erstes und Grundlegendes: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben, ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien der Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgeburt. Paulus sagt, und das würde ich ganz gern auch manchen kritischen Neutestamentlern an den Kopf werfen: Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, und Auferstehung, das bedeutet, er ist wirklich und er ist ganz real auferstanden, der ist keine Halluzination. Manche haben gesagt, die wären einfach nicht viel klargekommen, dass Jesus nicht mehr leben würde, und hätten sich das ausgedacht. Leute, dann würden wir auf eine Lüge glauben hin. Jesus ist auferstanden, er ist richtig leibhaftig auferstanden. Er ist so auferstanden, dass Thomas ihn sogar anfassen konnte, dass er seine Wunden berühren konnte. Aber gleichzeitig, und das ist, finde ich, das Tolle, ja, gleichzeitig kann er durch die Wand durchgehen. Also er ist nicht mehr irgendwie an das Materielle gebunden, und trotzdem ist er noch Materie. Also er ist vollkommen und ganz in das Göttliche hinein verwandelt. Und mit diesem Blick auf die Auferstehung möchte ich gern auch die Ausführungen zu den 7 besseren in Einrichtungen in Christus beenden. Und ich möchte uns einfach einladen, unsere Hoffnung ganz auf diesen Auferstandenen zu setzen. Das ist die bessere Auferstehung. Es ist ein reales Ereignis, das in der Geschichte geschehen ist. Und auch die Auferstehung der Toten, die in Christus verstorben sind, ist ein reales Ereignis, das in dieser Geschichte drin geschehen wird. Wenn wir unseren Glauben auf Christus setzen, auf den Christus, wie ihn in der Heiligen Schrift bezeugt wird, und nicht auf irgendeinen zusammengebastelten Christus mit irgendwelchen Erkenntnissen, wo man ständig meint, das wäre das Neueste und ein paar Tage ist es wieder überholt, dann setzen wir unser Vertrauen auf den Richtigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.